und Nacht. Gott ist mein Banner, Gott mein Fels. Ich fürchte nichts, mein Helfer wacht. Adon Olam, ein hebräisches Lied.
Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht im Brief an die Epheser: Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Herzlich willkommen, sagt Gott zu uns, die wir hier in seinem Namen in den Gottesdienst gekommen sind. Und weil er uns begrüßt, dürfen wir uns auch begrüßen. Einmal Hintermann oder Hinterfrau, die man noch nicht begrüßt hat. Einfach einen guten Morgen. Jetzt würde ich ja sagen, ein ganz besonderer Gruß gilt sicherlich den Geburtstagskindern, ob sie jetzt hier sind oder nicht. Aber wenn jemand hier ist, dann würden wir auch ein Lied singen. Gibt es jemand, der oder die heute Geburtstag hat? Dann grüßen wir sie alle aus der Ferne und in die Ferne. Jeder Gottesdienst hat eine Ordnung. Was für uns so der gewohnte Ablauf ist, das hat eine lange geistliche Tradition. Und in dieser geistlichen Tradition stehen auch wir. Diese geistliche Tradition ist uns oft so geläufig, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Und dann passiert es immer mal wieder, dass durch die Gewohnheit auch der tiefere Sinn verloren geht. Man zieht das so ab. Der Teil, der nun folgt, der ist im gesamten Ablauf sehr, sehr wichtig. Dazu gehört ein Lied. Gott bitten, dass er zu uns kommt. Dazu gehört ein Psalm mit dem Sündenbekenntnis. Wir stehen vor Gott. Das drücken wir aus im Gebet. Und das drücken wir auch dadurch aus, dass wir vor Gott so stehen, wie wir sind und ihm sagen können, was uns belastet, was uns von ihm trennt. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die fanden das Sündenbekenntnis am Anfang eines Gottesdienstes ein bisschen komisch. Man wird direkt klein gemacht. Nein, darum geht es gar nicht, ums klein gemacht werden, sondern vor dem heiligen Gott erkennen, wer ich bin. Und dann spricht uns Gott, wenn wir ihn um Erbarmen bitten, seine Vergebung zu. Er richtet uns auf. Er lässt uns durchatmen. Das ist der Atem der Freiheit. Und dann stimmen wir ein in das große Lob. Bei uns in der Gemeinde singen wir nicht nur ein Lied, Gott in der Höhe, sein Preis und er, sondern wir schließen Anbetungslieder an, Loblieder, um deutlich zu machen, dieser Gott steht für uns im Mittelpunkt. Und deshalb singen wir jetzt als erstes Lied und laden Gott ein, er kommt zu uns. Gott ist das Auge im Sturm, verlässlich für uns da, auch heute Morgen.
Thank you.
Wir stehen vor Gott, so wie wir sind. Und deshalb wollen wir ihm auch bekennen, was uns von ihm trennt. Und wir tun das mit Worten des 51. Psalms und wir beten den Psalm miteinander. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Gott beschenkt uns mit seiner Vergebung, wenn wir unsere Schuld bekennen. Er spricht: Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Missetaten um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Und deshalb loben wir ihn. Gott in der Höhe sei Preis und Ehre. Wir beten ihn an mit den folgenden Liedern. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Die Lesung steht im Matthäusevangelium im 7. Kapitel, die Verse 7 bis 11. Da sagt Jesus: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Stehen Glaubensbekenntnisse, ganz unterschiedliche, die alten und neuere. Und eins von diesen neueren wollen wir jetzt miteinander sprechen. Und wer kann, mag da bitte zu aufstehen. Wir glauben an Gott, den Ursprung von allem, was geschaffen ist. Die Quelle des Lebens, aus der alles fließt, das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. Wir glauben an Jesus Christus, den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren. Ein Mensch, der Kinder segnete, Frauen und Männer bewegte, Leben heilte und Grenzen überwand. Er wurde gekreuzigt. In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur Liebe befreit. Mitten unter uns ist er gegenwärtig und ruft uns auf seinen Weg. Wir glauben an Gottes Geist, Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will. Sie gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt Hoffnung, die auch der Tod nicht zerstört. In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir zu Schwestern und Brüdern, die nach Gerechtigkeit suchen. Wir erwarten Gottes Reich. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Bei den Fragebögen, die abgegeben wurde, wurde auch manchmal gefragt, passt das in einen Gottesdienst, dass da gesammelt wird? Abkündigung ist auch ein Thema, aber dass da gesammelt wird, so mit Geld mitten im Gottesdienst. Ich war in Ghana in einem Gottesdienst. Die Frauen wunderschön angezogen, das Beste vom Besten, was sie hatten, die Männer auch. Und mitten im Gottesdienst ging ein Korb. Das Geld war gar nicht für die Gemeinde bestimmt, sondern wie bei uns auch für bestimmte Projekte. Da wurde gesammelt und gesungen bei diesem Sammeln. Dann wurde der Korb zurückgebracht und dann hat der Prediger den Korb genommen, reingeguckt, mitten im Gottesdienst reingeguckt und gesagt, das reicht noch nicht. Dann ging der Korb nochmal rum und es wurde gesungen und gesungen. So lange dauert das bei uns nicht, aber ich habe gedacht, ist das nicht eine tolle Geste, dass mitten in einem Gottesdienst wir etwas abgeben. Von Herzen. Was Gott dann gebraucht an bestimmten Stellen, um Gutes zu tun. Deshalb sammeln wir mitten im Gottesdienst. Auch das Geld gehört da hinein. Und heute sammeln wir, nein, erstmal sage ich, was wir letzte Woche bekommen haben, 470,67 €. Herzlichen Dank dafür. Heute sammeln wir jetzt beim folgenden Lied für unsere Senioren. Manchmal dringt so Lachen rein, wenn ich gerade mein Auto hier parke und die Türen stehen auf. Dann sitzen da am Tisch so ein paar Leute und lachen miteinander. Und dann denke ich manchmal, wir haben tolle Senioren. Die treffen sich ja weiter da hinten. Wir haben auch Kreise, in denen nur Senioren sind. Die sind wichtig. Wer kocht eigentlich den Kaffee? Ich glaube, das sind fast alles Seniorinnen und Senioren. Wichtige Arbeit in der Gemeinde. Und damit die weiter so gut läuft, sammeln wir jetzt gleich. Am Ausgang sammeln wir für die evangelische Kirche in Deutschland für gesamtkirchliche Aufgaben. Da wird zum Beispiel Bildungsmaterial erarbeitet. Da gibt es ein großes Konfi-Camp, also Konfirmandencamp in Wittenberg, alle paar Jahre. Da setzt sich die Kirche für Dialog ein mit ganz unterschiedlichen Gruppen. Und auch dafür braucht es Geld. Dafür sammeln wir am Ausgang. Und jetzt singen wir miteinander, befiehl du deine Wege, die angegebenen Strophen.
Predigttext. Während des Predigt hört man mich jetzt? Immer noch schlecht, ne? Wir kommen noch dahin, genau. Das Mikro vielleicht. So, jetzt wunderbar. Dank dir, Holger. Beim Predigtext, da geht es ums Gebet. Und deswegen würde ich gern zu Anfang auch noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, du siehst uns und auch, was wir brauchen. Wir haben schon viel mit dir geredet, durch die Lieder, und du hast zu uns geredet, auch durch die Lieder, auch durch den Text. Und wir bitten dich, dass wir in dieser Kommunikation bleiben, dass wir jetzt etwas von dir hören. Öffne mich, Christian, dass ich rede deine Worte. Amen. Unsere Predigtreihe zum Thema Glaubensvorbilder kommt bald zum Ende. Heute der vorletzte, den wir uns anschauen. Wir haben so einige betrachtet. Maria und Martha und Jesus und andere. Und heute geht es um Elia. Olga, kannst du den Text einmal nochmal wegmachen, damit die Leute sich mehr auf mich konzentrieren? Ich habe dem Holger gesagt, er soll den Text die ganze Zeit anmachen. Das heißt, der hat genau das ausgeführt, was ich ihm gesagt habe. Aber damit ihr nochmal genau die Konzentration, den Fokus hier eher habt. Elia, einer der großen Propheten im Alten Testament. Er wird im Judentum sehr verehrt. Neben Mose ist er eigentlich einer der Höchsten. Er ist ein Heiliger, in gewisser Weise ein Gerechter. Und wir schauen uns heute ihn an. Der hat so einiges mit Gott erlebt. Er erlebte, dass Gott mit ihm spricht. Dass Gott ihm sagt, jetzt ist Dürre, geh zu einem Bach, dort versorge ich dich mit Wasser. Und ich werde dort auch Raben hinschicken und du wirst genug zu essen haben. Sie werden Brot und Fleisch bringen. Und er ging dann zu einer Witwe. Er wurde weitergeschickt. Und dort erlebte er, dass er für die Witwe sorgte, indem er da war und Gott vermehrte Mehl und Öl in diesem Krug, dass das nicht ausging, dass sie immer zu essen hatten. Und als der Sohn der Witwe erkrankte und sogar starb, da redete er mit Gott und sagte, warum muss das sein? Wieso lässt du diesen Menschen sterben? Erweck ihn doch wieder zum Leben. Und Gott erweckte diesen Menschen, diesen Jungen wieder zum Leben. Elia erlebte eine Riesenhöhe, als er auf einem Berg war, 450 Baalspriester ihm gegenüber, und sie hatten einen Wettstreit. Welcher Gott wird antworten? Und die 450 Baalspriester, die beteten. Aber nichts geschah. Gott kam nicht. Und als Elia betete, da kam Gott in Form von Feuer und verzehrte das Opfer, verzehrte alles, was da war. Und Elia hatte dann eine Art Burnout vielleicht nach dieser Höhe, nach dieser Anstrengung, dass er sehr depressiv war und sagte, ich will nicht mehr leben. Das reicht mir jetzt. Es ist mir alles zu viel. Und Gott besucht ihn, sagt, es ist noch nicht zu Ende, stärkt ihn wieder durch einen Engel, so, dass er 40 Tage laufen kann, laufen in Richtung eines Berges. Und auf dem Berg hat er wieder eine Gotteserfahrung. Er läuft dorthin, wo die 10 Gebote gegeben wurden. Und da erlebt er es, dass Gott ihm begegnet, ganz sanft. Nicht großartig, sondern in einem kleinen Säuseln. Und so erlebt er starke Sachen. Das Größte erwartet ihn vielleicht sogar zum Schluss. Er wird abgeholt von Gott. Er stirbt nicht, sondern es kommt ein Feuerwagen aus dem Himmel. Er steigt ein und wird in den Himmel gefahren. Er erlebt nicht den Tod, wie wir ihn erleben. Ein Wunder. Und von all diesen Wundern gucken wir uns eins an. Eins jetzt bei dem Jakobusbrief. Wir haben im Ausschuss für Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik, haben wir den nochmal begrenzt. Das sind nur die Verse 16 bis 18. Die Verse 13 bis 15, da predigen wir in einer Jakobus-Serie nochmal. In 2-3 Monaten kommen dann diese Verse zum Tragen. Und von all den Wundern und von all den Sachen lese ich jetzt die Verse 16 bis 18. Genau, wir sehen sie und ich muss einmal... Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. 2 Aufforderungen hat Jakobus dort. Bekennt nun voreinander die Sünden und betet füreinander. Und Elia wird als Begründung genommen, das Gebet eines Gerechten, das vermag viel. Elia, ein Glaubensvorbild der Gerechte. Ich habe vorhin all die Dinge erzählt, die Elia so erlebt hat. Und Jakobus verneint diese Sachen nicht. Es steht dazu, Elia, der war ein Gerechter. Aber er sagt jetzt, Elia war ein Mensch wie wir. Luther übersetzt sogar, Elia war ein schwacher Mensch, also richtig stark. Aber ja, wörtlich steht da, Elia war gleichgesinnt, war ein gleicher Mensch nach unserer Art. Und Jakobus hebt Elia sozusagen auf unsere Stufe oder uns auf Elias Stufe, wie man es sehen will. Elia, ein Mensch, der keine religiöse Ausnahmeerscheinung war, der von gleicher Art war wie wir, der empfand wie wir, der fühlte während seines Lebens auch Einsamkeit, dass er mal zerschlagen war, dass er ohne Antrieb war. Er litt, er war angefochten. Und Elia war ein Mensch wie wir. Und dazu sagt er trotzdem, das Gebet dieses Elia und der Gerechten, das vermag viel, ist viel in seiner Wirkung. Ein Gebet eines Gerechten, Elia und wir auf der gleichen Stufe, sind wir Gerechte? Hier werden alle aufgefordert, betet füreinander. Da gibt es keine Ausnahme, nur Einzelne sollen jetzt füreinander beten. Das heißt, alle Leser und alle Hörer sind irgendwie angesprochen. Und gerecht sind die Hörer auch nicht, weil sie außergewöhnliche Dinge tun oder sündlos sind. Weil wir sollen ja bekennen unsere Sünden. Das heißt, das Gerechtsein kann nicht etwas mit Sündlosigkeit zu tun haben. Wir sind gerecht, ja, wenn man den Jakobusbrief etwas anschaut, weil wir auf Gott vertrauen. Weil wir ihm vertrauen, dass er das Gebet antwortet. Und weil wir im Vertrauen auf Gott in seinen Wegen laufen. Also seinen Willen tun. Und dazu gehört auch, ja, manchmal, da versagen wir, da sündigen wir. Und deswegen sagt er, bekennt diese Sünde. Ich finde das sehr stark, dieses Wort, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich habe nicht immer diese große Überzeugung, ja, das vermag das jetzt zu wenden. Manchmal habe ich diese Hoffnung und manchmal ist sie auch nicht da. Da zweifle ich. Ich habe mich da gefragt, ist mir da was verloren gegangen? dass diese Zuversicht da ist, dass das Gebet alles bewirken kann. Wir haben vorhin in der Lesung gehört, dass wer bittet, dem wird gegeben. Wer klopft, dem wird aufgetan. Gott, der als ein guter Vater uns gibt. Wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie diese Zuversicht? Ist da so eine Stärke? Es steht hier, viel vermag eines gerechten Gebet. Da steht nicht, alles vermag eines gerechten Gebet. Es gibt Dinge, die können wir nicht ändern durch Gebet. Da ist eine Grenze gesetzt. Da können wir nicht für beten. Das ist keine Allzweckwaffe, eine Wunderwaffe. Wir beten und dann geschieht etwas. Übernatürliches immer. Hier wird gesagt, es hat Kraft. Viel vermag es. Nicht alles, aber viel. Und deswegen werden wir aufgefordert, betet füreinander. Das ist ein mutmachendes Wort eigentlich. Viel vermag es. Und um das alles zu unterstreichen, da wird jetzt Elia genommen als Beispiel. Er betet, 3,5 Jahre regnet es nicht. Und er betet wieder und es regnet. Das Erstaunliche ich habe vorhin ja diese verschiedenen Stationen erzählt. Und ich habe mir das nochmal angeschaut, Elia ist andauernd in Kommunikation mit Gott. Gott redet mit ihm vor bestimmten Dingen, Gott redet mit ihm während bestimmten Dingen oder wenn etwas geschehen ist, redet Gott nachher mit ihm. Oder als der Sohn stirbt, da ist Elia aktiv. Und sagt, nein, das darf nicht sein, das soll nicht sein. Diese Frau braucht jemanden, der neben ihr steht. Die ist jetzt ganz alleine, wenn ich weggehe. Und er ist in Kommunikation. Das heißt, da ist eine starke Beziehung. Vor 2 Wochen hat Hans Hermann über Maria, Martha und Jesus geredet. Diese Maria-Zeiten, Zeiten, wo wir Zeit mit Gott verbringen, wo wir ihn hören, ihm Raum geben. Elia scheint da ziemlich viele Zeiten gehabt zu haben. Und ich weiß nicht, ob Sie sich vorgenommen haben nach der Predigt, ja, ich will so Maria-Zeiten mehr einführen oder wieder einführen. Und Sie merken vielleicht jetzt, irgendwie hat es nicht geklappt. Heute ist wieder eine Möglichkeit. Ja, eine Maria-Zeit. Auf Gott zu hören. Und manchmal passiert das auch so, ohne dass wir das bewusst suchen. Bei Elia ist das so. Da spricht Gott einfach so. Und dennoch die Aufforderung, ja, suchen wir diese Maria-Zeiten. Und es steht im Alten Testament, im ersten Teil, er betete, also er kniete nieder und er legte seinen Kopf zwischen seine Beine, eine Gebetsgeste, 7-mal, bis es wieder anfing zu regnen. Und wir sehen bei Elia aber nicht, dass er für den Regen betet, also dass er für die Dürre betet. Es steht nur da, dass er im Namen Gottes das ausspricht. Vielleicht ist das ein wenig vermischt bei Elia, wenn man im 1. Könige liest, dass er so gut in Kommunikation mit Gott ist, dass sie sich einig sind. Das passiert ja manchmal, dass man mit Gott seinen Willen wirklich eins ist. Und wir werden aufgerufen, ja, betet füreinander, geht in die Kommunikation mit Gott. Also Elia, der betet, der sagt, ja, es wird nicht regnen und dann geschieht etwas 3,5 Jahre wegen des Gebetes. Und er betet wieder und es geschieht wieder etwas. Das zeigt, ja, es soll uns ermutigen, Gebet bewirkt etwas. Es soll uns ein bisschen Geschmack machen, herausfordern. betet. Jakobus sagt in seinem Brief, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das hat mich mal sehr wachgerüttelt. Ich habe nicht, weil ich gar nicht in die Kommunikation gehe mit Gott. Und er fordert auf, ja, geht dahin. Er sagt, bekennt nun eure Sünden und betet füreinander. Und beides ist in gewisser Weise ein Kommunikationsakt mit Gott. Bekennt eure Sünden, ja, voreinander, aber Gott, der ist immer mit dabei. Und hier wird etwas aufgenommen, was in der jüdischen Tradition ist. Eine Frömmigkeitstradition. Wir haben vorhin Psalm 51 gesprochen. Ein Psalm von David. Er selber hatte Ehebruch begangen, hatte gemordet und er merkt, das lastet auf ihm. Und er spricht dann diese Worte, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Er sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Also er spricht es aus vor Gott, was er getan hat, er legt es hin, er bekennt, das heißt, er steht dazu. Ja, ich verschönere das nicht. Das war schlimm. Das war eine Sünde gegen dich. Vor dir allein habe ich gesündigt. Und er sagt dann, schaffe aber in mir einen neuen Geist, ein reines Herz, weil ich kann es nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Er sagt, wenn wir David angeguckt haben, David, der schüttet nicht alles im Detail aus. Da gibt es keine schamlose Überströmung von Unrat aus der Seele, so hat Schlatter das mal gesagt. Ja, dass da alles rauskommt und ich gehe ins kleinste Detail. Nein, es reicht, ich halte es Gott hin. Er gibt es offen zu, dass er gesündigt hat. Mit der Bitte, dass Gott ihm die Sünde vergibt. Die Last abnimmt. Die Last, die er mitträgt. Und Kraft für die Zukunft. Und Jakobus, der verweist auf diese Praxis. Und sagt, bekennt das, macht das. Und das scheint eine regelmäßige Praxis gewesen zu sein. Wahrscheinlich auch im Gottesdienst. Hildegard hat das vorhin gesagt, am Anfang vom Gottesdienst bekennen wir das fast jedes Mal. Ja, hier ist mein Leben und ich stehe vor dir auch als Sünder, als einer, der versagt hat, der andere nicht geliebt hat. Und das ist fester Bestandteil bei uns. Und Hildegard hat auch gesagt, manche regen sich da auf, weil sie sagen, ja, da werde ich so klein gemacht. Es gibt andere, die sagen, ja, aber ich habe gerade nichts. Und das ist vielleicht das Problem, wenn es ins System gepackt wird. Weil nicht immer hat man etwas. Als ich früher in der Grundschule war, da mussten wir waren evangelische Grundschule und neben uns war die katholische Grundschule. Und wir waren gemeinsam auf einem Schulhof. Und die Katholischen, die mussten manchmal zur Beichte gehen. Und die kamen dann, während wir spielten, sagten die, boah, ich weiß noch gar nicht, was ich erzählen soll. Ich überlege mir jetzt mal, was ich erzählen kann. Weil ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Das ist nicht der Sinn sozusagen von der Beichte. Sich zu überlegen, okay, was könnte ich denn vielleicht angestellt haben und dann vielleicht sogar eine Lüge zu erzählen, damit ich überhaupt was erzähle. Sondern wenn etwas einfällt, dann kann ich das vor Gott bringen. Wenn es eine Last gibt, dann wird sie mir dort abgenommen, weil Gott mir dann verspricht, wer mit seinem Herzen glaubt, der und mit seinem Munde bekennt, auch dass er Sünder ist, der wird gerettet werden. Das heißt, es ist eine Hilfe für uns, das Bekennen. Im Gottesdienst tun wir das. Wir können das auch einzeln tun. Ich habe das an ein, zwei Stellen mal getan, weil ich gemerkt habe, ich kriege die Last nicht los. Ich kann mir selber, ich glaube das Wort gerade nicht, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich habe einen Freund gesucht und der hat dann mir, ich habe gesagt, kann ich bei dir beichten? War auch ein Theologiestudent und habe ihm erzählt, was auf meiner Seele lag, was mich belastet hat. Und er hat dann gesagt, wir sind so ein Beichtritual nachgegangen und hat mir dann die Vergebung zugesprochen. Und ich habe das wirklich gespürt. Das war irgendwie anders. Da war wirklich eine Erleichterung. Ich habe das nur zwei, dreimal in meinem Leben gemacht, weil es sonst hier im Gottesdienst gereicht hat. Aber wenn Sie merken, ja, da ist irgendwas, das belastet mich zu sehr, lade ich Sie ein, gehen Sie zu einem anderen Christen, kommen Sie zum Presbyter oder zu mir, sprechen Sie es an und sagen Sie, ja, ich möchte das mal komplett loswerden. Und wir können dann so eine kleine Andacht feiern, wo wir das niederlegen bei Jesus. Das Sündenbekennen vor den anderen, wie ist denn das? Das heißt auch wieder wahrscheinlich nicht, dass damals einer nach vorne gekommen ist im Gottesdienst und gesagt hat, übrigens, Frank, ich war und so weiter. Das glaube ich nicht, dass das so konkret gewesen ist, sondern dass es so, wie wir es hier im Gottesdienst feiern und praktizieren, am Anfang ein allgemeines Sündenbekenntnis. Im Sinne vielleicht von, ich habe gesündigt in Worten, Werken und Taten. Und Gedanken, genau, Worten, Werken und Gedanken. Und das, wenn wir das alle tun, macht das auch was mit uns. Unser Selbstbild wird da geheilt. Hier steht ja, bekennt, damit ihr geheilt werdet. Also die Heilung ist auf der einen Seite, Gott nimmt mir eine Last ab. Wenn ich meine Sünde bekenne, er nimmt sie. Und er nimmt die Last, dass ich nicht andauernd damit rumrennen muss. Und das andere, ich werde heil, indem ich ein gutes, ein reales Selbstbild habe. Ich bin nicht der Supermann, der besser ist als die anderen, sondern ich sitze oder stehe neben den anderen. In der Gemeinschaft der Sünder, die zur Gemeinschaft der Heiligen wird. Wir sind beides. Und stehen gemeinsam. Und deswegen denke ich, bekennt das voreinander, dass wir das wissen, miteinander, unsere Identität dadurch klarer wird. Und wir sind auch Vergebene. Wir sind Christen, wir sind Kinder Gottes. Es ist eine Hilfe, das Bekennen, das Aussprechen. Und dann betet füreinander. Das geschieht hier schon auf vielfache Weise. Das habe ich immer wieder erlebt. In Sitzungen auch. Oder bei Kreisen. Da wird füreinander gebetet. Da wird geteilt, was Probleme sind. Oder dass jemand auf andere zukommt und sagt, kannst du mal bitte für mich beten? Und dann geschieht das. Das geschieht auch beim Gebetskreis hier. Jeden Mittwoch trifft sich hier eine Gruppe von 18 bis 19 Uhr und betet für die Gemeinde, für Anliegen. Der Kreis ist nicht geschlossen, da ist jeder eingeladen, jeder von Ihnen. Wenn Sie wollen, kommen Sie gerne dazu. Oder wenn Sie ein Anliegen haben, können Sie es mir geben oder Leuten aus dem Gebetskreis. Zum Beispiel der Horst, der ist ja Presbyter und gleichzeitig ist er auch im Gebetskreis. Geben Sie das, wenn Sie was haben auf Ihrer Seele. Wir beten da gerne für. Es soll aber nicht nur outgesourced werden, oder ich weiß nicht, wie man es in Deutsch sagt. Also dass wir haben jetzt, da steht, wir sollen füreinander beten, wir geben das jetzt der Gruppe, damit ist es fertig. Sondern, ja, wir sollen alle füreinander beten. Für die Menschen, die auch in dieser Gemeinde sind. Und vielleicht haben Sie jemanden, mit dem Sie auch beten gemeinsam. Ehepartner, eine Freundin, ein Gemeindemitglied, mit dem sie sich austauschen, mit dem sie beten. Da werden wir aufgefordert. Ja, das geschieht auch wieder hier im Gottesdienst, bei den Fürbitten. Da beten wir füreinander. Und wir sind für beides. Sind wir aufgefordert. Bekennt euch zu euren Sünden und betet füreinander. Viele von Ihnen haben beim Eingang einen Zettel bekommen und einen Stift. Ich weiß nicht, ob das alle bekommen haben. Wer hat noch keinen Zettel, noch keinen Stift? Vielleicht könntest du, Hildegard, da eben nochmal umgehen. Die beiden Sachen haben jetzt eine Bedeutung. Und zwar können Sie da ein Gebetsanliegen aufschreiben. Dieses Gebetsanliegen, das sammeln wir nachher ein beim nächsten Lied. Und dann können Sie dieses Gebetsanliegen mit nach Hause nehmen, weil eins können Sie am Ausgang ziehen. Das heißt, Sie schreiben jetzt selber, Sie können selber entscheiden, was Sie auf den Zettel schreiben, was für ein Problem Sie haben, wofür Sie Gebet brauchen. Sie können auch entscheiden, ob Sie Ihren Namen da drauf schreiben oder ob Sie es anonym lassen. Und dann können Sie auch entscheiden, und dann geben Sie es in den Korb. Wir haben uns entschieden, drei dieser Gebete wollen wir bei den Fürbitten auch lesen. Und wenn Sie nicht wollen, dass das vorgelesen wird, schreiben Sie ruhig drauf, nicht vorlesen. Und dann am Ausgang können Sie eins ziehen, mit nach Hause nehmen. Dann können wir gemeinsam das praktizieren, füreinander beten. Natürlich müssen Sie nicht nur für das auf dem Zettel beten, aber das soll eine Hilfe sein, daran zu denken, für wen könnte ich denn aus der Gemeinde beten? Oder von der Nachbarschaft? Oder aus Deutschland? Oder der Welt? Wir haben nun einen Moment der Stille, wo Sie schreiben können, Ihr Gebetsanliegen aufschreiben. Nutzen Sie die Stille. wichtig, ganz hinten haben wir noch, so, irgendwie, wichtig ist, dass Sie die Stifte bitte nachher am Ausgang wieder irgendwo reinwerfen, weil ich kriege Ärger von der Person, wo ich die ausgeliehen habe, wenn ich die nicht wieder zurückgebe. Genau.
Bevor wir weiter beten, möchte ich noch ein paar Dinge abkündigen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst nächsten Sonntag. Hier im Paul-Gerhardt-Haus Wilfried von Bauer wird predigen. Dann wirklich schön, herzlichen Dank, 50 Rückmeldungen auf unsere Gottesdienstumfrage. Aber wir sind noch ein paar mehr. Also so auf 80. Glaube ich, würde der Ausschuss gerne kommen. Jetzt ist mir schon letzte Woche aufgefallen, dass ja einige so einen Zettel mit nach Hause genommen haben und letzte Woche haben sie mich vorsichtig gefragt, ob ich noch einen zweiten hätte, weil sie ihren zu Hause vergessen hätten. Das ist gar kein Problem, wir haben draußen noch welche. Also, wer an der Gottesdienstumfrage noch nicht teilgenommen hat, kann gleich am Ausgang noch so einen Fragebogen bekommen. Das hilft uns sehr. Wir hätten ja gerne ein realistisches Bild, ja, zum Thema Gottesdienst. Ab heute ist das Paul-Gerhardt-Haus für 4 Wochen dicht. Außer natürlich die Gottesdienste und der Gebetskreis. Man kann nicht zwischendurch aufhören zu beten, das geht nicht. Haben wir ja heute gehört. Wir trinken gerne Kaffee oder Tee. Jetzt war es ein bisschen schwierig, Menschen zu finden. Zum Beispiel haben wir für nächste Woche keinen oder keine. Also wenn sich da noch jemand findet, wäre toll. Sonst muss es eben mal ohne Kaffee und Tee geben. Das ist übrigens auch verbunden mit einem großen Dank. Denn es geht ja nicht nur darum, da Kaffeepulver reinzuschütten, sondern auch die Tische zu decken und so, damit es schön ist bei uns. Dann haben ein paar sich beschwert, mit Recht, es stank nach schlechtem Käse in der Küche. Es war wirklich schlimm. Und dann ist der Uwe auf die Idee gekommen, mal den Kühlschrank rauszuziehen und mal umzukippen. Hat er mit dem Harald zusammen gemacht. Und da war eine ganze Flasche Apfelschorle ausgelaufen. Ich habe die Bilder gesehen. Das war schlimm. Also, wer Apfelsaft in den Kühlschrank stellt, Flasche richtig zudrehen und nicht legen, hilft uns, war viel Arbeit. Und wenn jemand aus Versehen oder er weiß es, einen braunen Teller vom Abendmahlsgeschirr irgendwie womit hingenommen hat oder gut versteckt hat, der möge ihn bitte wieder rausrücken. Übernächste Woche ist wieder Abendmahl. 4 Teller wären besser als 3. Und sollte er kaputt gegangen sein, kann man das ruhig sagen. Ist sowas mit Bekennen, ja. Und das ist dann auch keine Schuld, sondern kann passieren. Dann kann ich nochmal neue kaufen. Aber wenn er irgendwo ist, muss ich ja keine neuen kaufen. Danke, dass ich diese Kleinigkeiten benennen durfte. Aber viel wichtiger ist, dass wir jetzt mit Gott reden. Und deshalb lade ich ein, dass wir zur Fürbitte aufstehen. Vor dir stehen, Gott, unser Vater, das ist ein Vorrecht. Mit dir reden dürfen, das ist wunderbar. Vor dir stehen, Gott, unser Erlöser, das lässt uns aufatmen in deiner Gegenwart. Wir dürfen dich anrufen und vor dich bringen, was uns auf der Seele liegt. Unseren Dank, aber auch unser Leid und unsere Sorgen. Herr, wir bitten dich für alle, die von Krankheit und Schmerzen geplagt sind, um Linderung. Sei du der Heiland. Wir bitten dich für alle Müden und Verzagten, um neuen Mut und Hoffnung. Wir bitten dich für die, die dem Alkohol zu viel zusprechen und die in Abhängigkeit geraten sind. Herr, lass sie rauskommen aus diesem Loch. Lass sie es wagen, eine Therapie anzufangen. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung in Kirche und Gesellschaft tragen, um Weisheit und Barmherzigkeit. Und du weißt, wie brüchig der Frieden geworden ist in unserer Welt. Herr, schaffe du Frieden. Wir bitten dich für alle, deren Herz von Hass und Missgunst zerrissen ist, um eine Kehrtwendung. Wir bitten dich für die Kinder vom Café Jojo, dass sie gerne kommen, dass sie Geborgenheit und Zuwendung erfahren, dass sie sich verbindlich anmelden und regelmäßig kommen. Und Herr, wir bitten dich für alle, die noch keine Beziehung zu dir haben, Nachbarn, Freunde, Familie, Kollegen. Herr, rufe du sie in deine Nachfolge. Und Herr, wir hatten hier iranische Flüchtlinge in unserer Gemeinde. Der Kontakt ist abgebrochen. Herr, aber sorge dafür, dass ihr Glaube nicht abbricht, sondern halte du sie fest und schaffe du ihnen hier Heimat. Wir bitten dich, dass wir, die wir zu deiner Gemeinde gehören, glaubwürdige Zeugen deines Evangeliums sind in unseren Familien und in unserem Stadtteil. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Jesus Christus spricht, keinen Tag soll es geben, wo du sagen musst, niemand ist da. Denn ich bin bei dir, alle Tage, bis an der Weltende. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und wir singen uns gegenseitig den Segen zu. Wenn Sie die Verse singen, schauen Sie vielleicht auch, wen Sie damit besingen möchten.
Thank you. Thank you.